Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir haben es alle gehört. Wir sind mitten in der Fasten- und Gebetszeit. Da fragen sich manche, ihr habt euch nicht in der Jahreszeit vertan? Das ist doch nach Karneval irgendwie so, ne? Mit dem kein Fleisch essen. Ja, wir sind manchmal so ein bisschen eigen, ne? Man darf man ja auch mal sein. Man muss sich ja nicht immer an alle Traditionen halten. Man darf auch mal eigene haben. Wir hatten gedacht, als Älteste, es ist für uns als Gemeinde jetzt an der Zeit, sowas zu tun. Und da nach wie vor das nicht so geläufig ist, man fastet nicht unbedingt so. Du gehst nicht zu deinem Kollegen und sagst, oh, heute faste ich wieder. Dann sagt er sofort, ah ja, Heilfasten kenne ich. Ja, ist aber nicht Heilfasten. Und dann musst du anfangen zu erklären. Und ich befürchte, manche von uns hier wissen das selber nicht so richtig, weil viele haben gar nicht so die großen Fastenerfahrungen. Ich kann mich erinnern, als ich noch Jugendlicher war in einer Gemeinde in München war das, da hatten wir mal ein Jahr lang jeden Mittwoch Fastentag. Jeder Mittwoch war Fasten- und Gebetstag. Ich weiß, ich habe da wirklich nichts gegessen. Getrunken habe ich schon. Das heißt, ich habe dann so viel getrunken, weil ich tierischen Hunger hatte. Ich habe auch ganz viel Kakao getrunken immer, weil das so ein bisschen so ähnlich war wie Essen. Nun ja, war vielleicht nicht ganz der Sinn der Sache, aber ich habe mich an dem Tag immer richtig hingesetzt auch und dann auch so, ich hatte eine richtige Gebetsliste. Das musste ich dann auch lernen, nicht einfach nur so eine Liste abzubeten. So, dann hatte ich so am Schluss, konnte ich meinen Haken dahinter machen. Heute habe ich wieder alle Gebetspunkte geschafft. Also, das ist manchmal gar nicht so einfach mit diesem Fasten. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, wo das eigentlich herkommt. Also, eigentlich ist das die Praxis der Enthaltsamkeit von Essen. Das ist das, was es eigentlich mal war, auch in biblischen Zeiten hauptsächlich. Und es gab zu Zeiten der Bibel verschiedene Gründe, warum man das getan hat. Das eine war, es war ein Ausdruck der Reue und der Buße. Es konnte auch ein Ausdruck der Trauer sein. Und es war eine spirituelle Disziplin, um den Fokus neu auf Gott auszurichten, auf geistliche Dinge. Also mit dem Punkt Fasten aufgrund von Buße und Reue, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Weil da könnte schnell mal der Gedanke aufkommen, ja, wenn mir was leid tut, dann muss ich halt das sozusagen büßen vor Gott. Ich muss was tun, ich muss irgendwie auf was verzichten, ich muss leiden und dann vergibt mir Gott. So als wenn die Gnade nicht völlig unverdient ist. Und so ist das ja auch im Laufe der Kirchengeschichte passiert. Fasten, das wurde immer mehr zu einer Werkgerechtigkeit. Man tat gute Werke, um sich sozusagen die Liebe Gottes zu erkaufen. Und das ging ja dann so weit, dass manche Leute auch auf ganz viel anderes verzichtet haben, auf nicht nur auf Essen, sondern auch auf warme Kleidung und auf irgendwas, was gemütlich war. Und dann kam noch dazu, dass man dachte, man müsste so richtig leiden. Man müsste so richtig Anteil haben an den Leiden Jesu am Kreuz. Und so haben sich manche Leute dann immer wieder ausgepeitscht, um Schmerzen zu haben. Oder sie haben einen Büßergürtel um den Oberschenkel oder um die Taille gewickelt. Da waren so spitze Dornen dran und Krallen, die sich tief ins Fleisch eingeschnitten haben. Und man litt und man dachte, so ist man Jesus näher, so ist man Gott näher. Man kann Gott gefallen. Aber in Wirklichkeit ist dadurch ja eigentlich das Erlösungswerk von Jesus klein gemacht worden. Ja, man dachte, man kann doch noch so selber was dazu beitragen. Es wurde immer mehr zur Religion. Und dann kam die Reformation, da hat Martin Luther entdeckt, wir sind ja gerecht aus Glauben und nicht aufgrund unserer Werke. Und so verschwand dann das Fasten. Es kam immer wieder mal bei bestimmten Bewegungen, kam es immer wieder auf. Und natürlich, wie gesagt, nach Karneval, die traditionelle Zeit zwischen Karneval und Ostern, da wird gefastet im Sinne von kein Fleisch essen. Und da gibt es ja auch alle möglichen Tricks, wie man das dann vermeiden kann, dass man irgendwie doch Fleisch isst, aber dann auch nicht. Also so ein bisschen wie die Pharisäer früher. Das ist alles, glaube ich, nicht mehr der ursprüngliche Gedanke, der dahinter steckt. Fasten, also aus Reue und Buße. Ich persönlich habe da so meine Probleme mit. Ich finde es schwierig. Kann man aber nachlesen. In der Bibel gab es das immer wieder. Fasten aufgrund von Trauer, ich glaube, das kennen wir auch nicht so richtig, oder? Wir sind ja so eine Kultur, die mit Trauer schlecht umgehen kann. Wir verdrängen das oft, wir zeigen das nicht. Wir wissen gar nicht, wie man mit Trauer umgehen kann. Manche Menschen werden bitter, wenn sie trauern, werden zynisch und ziehen sich zurück. Also mal aus Trauer zu fasten, wäre mal eine Idee. könnte man ja mal drüber nachdenken. Ist heute nicht mein Thema, sondern heute geht es um Fasten als spirituelle Disziplin. Das klingt so rituell, meine ich gar nicht. Es geht darum, dass wir unsere Gedanken auf geistliche Dinge ganz neu ausrichten, so wie das Pastor Carsten Buck letzte Woche auch ausgeführt hat. Wir haben einfach wieder mehr Zeit, wir können uns mal neue Gedanken machen, neu überlegen, was sind eigentlich die Schwerpunkte in meinem Leben, worum geht's eigentlich? Und ich glaube, manchmal brauchen wir das. Wir brauchen manchmal so einen Punkt in unserem Leben, wo wir Stopp sagen, wo irgendwas mal angehalten werden muss, wo wir manchmal auch so richtig in die Bremse treten und irgendwas mal komplett zum Stillstand bringen, Essen oder irgendwas anderes. Und dann sagt man so, ich muss mal neu nachdenken, wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin mit Vollgas im Leben unterwegs, aber was ist eigentlich die Richtung meines Lebens? Habe ich irgendwie ganz vergessen. Ich habe so ein schönes Auto, da fahre ich gerne schnell mit, aber ich weiß gar nicht, wohin. Vielleicht sollte ich mal überlegen, ob das Ziel noch stimmt, ob der Navi noch richtig eingestellt ist oder nicht. Also wir wollen heute mit Gott Gemeinschaft haben, wollen unsere Gedanken auf Gott ausrichten, nicht nur die letzte Woche, auch noch die nächsten 2 Wochen. Und es fängt bei uns an. Wofür beten wir eigentlich? Wir beten, natürlich habt ihr alle vielleicht eure persönlichen Anliegen, die euch wichtig sind, das ist auch gut so. Aber wir beten als Gemeinde auch, dass wir als Gemeinde ein neues Erwachen erleben. Und Aufwachen fängt immer bei jedem persönlich an. Nicht bei den anderen, auch nicht bei den Ältesten. Es fängt bei jedem selber an. Immer bei mir und bei dir persönlich. Da geht die Erweckung los. Wir wollen dafür beten, dass unsere Reihen hier wieder voll werden. Morgens und abends. Wir beten für unsere Tochtergemeinde in Nettetal, dass die weiter wachsen kann, dass Menschen dazukommen. Wir beten für eine neue Gemeindegründung in Viersen. Das ist unser ganz wichtiges Anliegen, haben wir heute schon gehört. Den 2. Open-Air-Gottesdienst werden wir dort haben, jetzt Ende Oktober. Das sind alles Dinge, für die wir beten wollen. Denn wir können uns zwar Mühe geben, wir können unser Bestes geben, aber wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, sonst passiert hier in der Gemeinde gar nichts. Sonst machen wir eine schöne Show. Wir sind vielleicht modern, wir singen coole Lieder, was weiß ich, was wir tun, aber es passiert nicht wirklich etwas. Wenn ich sage passieren, heißt das, es ändert sich nichts in dem Herzen von Menschen. Darum geht es uns hier. Es geht uns hier darum, dass Menschen Gott begegnen, Gott kennenlernen und sich zu ihm wenden, freiwillig und gerne eine Beziehung zu ihm haben. Aber all das fängt immer bei mir an. Fängt bei dir an. Und deswegen ist diese Gebetszeit, diese Fastenzeit auch für jeden von uns persönlich so wichtig und so gut. Ich habe schon gesagt, es ist normalerweise die Enthaltsamkeit von Speisen. Das mag ja jetzt mancher so gedacht haben, als Carsten Buck letzten Sonntag sagte, ja, er fastet von Sportnachrichten. Also ich sage mal so, da faste ich mein Leben lang schon. Das kann ich richtig gut. Ja, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und da muss man so ein bisschen gucken, da hat vielleicht der eine oder andere von euch gedacht, naja, das ist ja kein richtiges Fasten. Kommt drauf an, ne? Was einen sonst so beschäftigt und bewegt. Ich glaube, es ist legitim zu sagen, es geht nicht nur ums Essen. Damals, zu biblischen Zeiten, gab es kein Internet, da gab es kein Fernsehen. Und das sind Dinge, die doch einen großen Teil von Zeit beanspruchen, von Energie beanspruchen, die uns auch beeinflussen. Und sich davon zum Beispiel mal freizusetzen, ich mache das jetzt in Bezug auf Fernsehen, in Bezug auf Süßigkeiten, in Bezug auf Alkohol in jeder Form. Und es gibt schon so Momente, wo man dann zu Hause sitzt und denkt, ach, jetzt mache ich mir da eben eine Weinflasche. Ach nee, heute mache ich keinen Wein. Nee, okay, nächsten 2 Wochen auch nicht. Gut. Ah, heute Abend ist Montagabend, Barnaby-Zeit, so ein kleiner Film im Fernsehen. Ach nee, heute nicht. Stimmt. Ich faste ja. Ja, warum faste ich nochmal? Warum mache ich das eigentlich? So, also es gibt immer wieder Augenblicke in meinem Leben, wo ich so Dinge tun will, weil ich das immer schon so gemacht habe und plötzlich sage ich mir, nee, heute nicht. Ja, oder man sitzt mit Leuten beim Spielen zusammen und da liegen leckere Chips auf dem Tisch und du denkst dir immer, ach nee, ich nicht. Hab ja gesagt, ich mache das nicht. Also es gibt immer wieder Augenblicke, wo ich daran erinnert werde, während dieser Wochen, ich faste. Warum eigentlich? Worum geht es mir eigentlich? Ich habe Zeit. Ich habe mir schon überlegt, oder mich fragen Leute, was machst du eigentlich abends so, wenn du kein Fernsehen guckst, dann? Was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Ja, können wir später mal drüber reden. Aber es ist eine interessante Erfahrung. Und ich finde das legitim zu sagen, ich faste von Essen oder ich faste von anderen Dingen, die sonst sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und ich möchte mich neu auf Gott ausrichten. Es gibt auch im Alten Testament nicht nur dieses Vollfasten. Es gab zum Beispiel Gelübde, wo Menschen gesagt haben, sie verzichten auf Alkohol oder auf süße Speisen. Simson ist zum Beispiel, auch Johannes der Täufer lebte auf eine gewisse Art, hat gewisse Dinge sozusagen darauf verzichtet, sein Leben lang. Daniel, der schreibt auch mal, wie er einmal 3 Wochen gefastet hat. Das war da auch nicht so, dass er gar nichts gegessen oder getrunken hat, sondern er sagt, in Daniel 10 kann man das nachlesen, ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kam mir nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Also er hatte eine sehr spartanische Ernährung. Ich möchte mal so übertragen sagen, Trockenbrot und Wasser vielleicht. Ja, das ging so, dass seine Lebensfunktionen noch erhalten blieben, dass er noch gut funktionierte. Aber er hat auf alles, was irgendwie schön war, annehmlich war, verzichtet, weil er ein Anliegen hatte, was ihm sehr wichtig war, womit er Gott in Anführungszeichen in den Ohren lag. Also es gibt schon unterschiedliche Arten, wie wir fasten können. Es geht definitiv nicht darum, Gott mit unseren Taten zu beeindrucken. Ja, das mag immer so kommen. Wir können uns vielleicht sogar selber beeindrucken, dass wir sagen, boah, cool, ey, 1 Woche geschafft. Was bin ich gut? Ja, besser als ich dachte. Ich dachte, ich schaffe das nicht, aber ich schaff's. Oder die anderen sagen ganz bewundert, boah, wie du das machst. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du das so eisern durchziehst. Ach, das fühlt sich so toll an. Also wir können uns gegenseitig da, ist ja auch schön, sich zu ermutigen und anzufeuern. Gar kein Problem. Aber es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken mit unseren Taten. Denn dann wird das, was wir tun, nur noch eine religiöse Handlung. Das ist dann irgendwie nichts Besonderes mehr. Ich werde da gleich noch näher drauf eingehen. Wir haben letzten Sonntag aus dem Ersten Testament, die meisten kennen es unter dem Begriff Altes Testament, haben wir eine Geschichte von Esther gehört zum Fasten. Ich bleibe in diesem Ersten Testament. Ich werde heute von Daniel was berichten. Und zwar fange ich direkt am ersten Vers an. In Daniel 1, Vers 1 heißt es, im 3. Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. So, da bleibe ich erstmal stehen. Das reicht schon. Wir haben hier 2 Städte, die genannt werden. Babel oder Babylon und Jerusalem. Diese beiden Städte stehen stellvertretend für 2 wichtige Völker. Es gab beide Städte, die eine gibt es ja sogar immer noch. Es waren historische Städte und dieser Kampf, dieser Krieg fand auch tatsächlich statt. Das ist also keine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat. Aber das Ganze ist hier und auch in der Bibel wird zu einer übertragenen Sache. Diese beiden Städte stehen im übertragenen Sinne für 2 ganz unterschiedliche Prinzipien. Die Stadt Babel, die steht für das antigöttliche Prinzip. Ja, das Prinzip von Babel ist zum Beispiel die Machtentfaltung. Es geht immer darum, Macht zu entwickeln. Das heißt, Menschen wurden deswegen unterdrückt, wurden klein gemacht. Das Prinzip Babel ist die Selbsterlösung. Ja, deswegen ist es auch so schwer, damals schon und auch heute immer noch, für die gesamte Welt, die Gott nicht kennt, das mit diesem Kreuz und Jesus am Kreuz zu verstehen. Ja, das sagt schon Paulus. Es ist eine Dummheit für Menschen, die Gott nicht kennen. Die sagen sich, wie bescheuert ist das denn, dass da einer für mich sterben muss, damit ich erlöst bin? Das ist alles komisch. Das passt doch hinten und vorne nicht. Das passt nicht in die Religion Babel hinein. Da ist die Selbsterlösung das Große. Wir schaffen das. Wir können zu besseren Menschen werden. Oder das Dritte, auch die Kulturanbetung. Also das, was Menschen schaffen, wird angebetet. Nicht mehr der Schöpfer, der alles gemacht hat, auch uns, sondern wir beten das an, was wir selber gemacht haben. So, damit sage ich jetzt nicht, es ist falsch, wenn man irgendwie sich für Kultur interessiert oder es ist falsch, ins Museum zu gehen, das meine ich alles nicht. Ja, aber es geht darum, dass es ein Prinzip von Babel ist und auch ein Prinzip eigentlich unserer Welt, die Kultur anzubeten. Die kommt auf einen so hohen Sockel. Man spricht ja manchmal schon so von den neuen Tempeln unserer Zeit, irgendwelchen Kulturtempeln. Ich habe das neulich gelesen, irgendein Heavy-Metal-Konzert war das und dann war der Begriff, stand da drunter, glaube ich, der Metal-Tempel, weiß gar nicht, wo der stand, irgendwas ganz Tolles da. Es gibt ein ganz anderes Prinzip und dafür steht Babel. Babel geht auf eine Gründung zurück von Nimrod, das ist ein nicht so netter Mensch gewesen im Alten Testament. Man kann sogar, manche Bibelausleger ziehen eine Linie bis hin zu Kain, dem Sohn von Abel, dem ersten Mörder, und sagen, darauf geht das alles zurück. Die meisten kennen Babel als die Stadt, wo dieser Turmbau zu Babel stattgefunden hat. Also damals schon war diese Stadt irgendetwas, die haben sehr viel von sich gehalten. Und der Gedanke war ja auch, wir bauen einen Turm, das schafft Einheit. Und wenn wir eins sind, dann sind wir stark. Ja, dann schaffen wir alles, dann ist uns alles möglich. Was vielleicht nicht ganz so falsch ist. Aber Gott ging da mal da eben dazwischen und hat die Kommunikation gestört. Und dann war es vorbei mit der Einheit. Und auch später in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes, kommt Babel immer wieder vor, aber nicht als Stadt, sondern als ein antigöttliches Prinzip. Und dagegen steht Jerusalem. Und ich meine jetzt nicht die heute real existierende Stadt Jerusalem, das ist nicht gemeint, sondern Jerusalem als eine Stadt, eine Hauptstadt damals vom auserwählten Volk Gottes, dieses göttliche Prinzip, dieses Reich Gottes, was im Gegensatz zum Reich Babel steht. Das steht für Abhängigkeit von Gott statt Machtentfaltung, statt sich selber stark zu machen. Es geht nicht um Selbsterlösung, sondern mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das geht nicht um unsere Kultur, sondern es geht darum, dass wir in der ganzen Welt eine prophetische Weltmission haben, dass wir das bezeugen, was wir mit Jesus Christus kennen und erleben. Babel verkörpert auch alles an Religion, an religiösen Riten und Kulten. Die haben ganz viel gefastet in Babel, auf irgendeine Art und Weise. Gehe ich jetzt mal von aus, habe ich jetzt auch nicht so nachgelesen, aber es gab zumindest sehr viele rituelle Handlungen. Aber es war halt Religion. Und ich habe schon gesagt, wir wollen Gott nicht beeindrucken, denn sobald unsere christlichen Werke nicht mehr ein Ausdruck unserer persönlichen Beziehung zu Gott sind, werden sie zur Religion. Religion meint nicht Gott. Vielleicht verwirre ich jetzt manche Leute, die sagen, ja wieso, wir sind doch hier die christliche Religion. Nein, Religion, das ist dieses Prinzip Babel. Da geht es immer darum, was muss ich tun, damit ich Gott näher komme, damit ich Gott gefalle. Ich muss irgendwelche guten Übungen machen, ich muss fasten, ich muss was tun. Das ist Religion, darum geht es Gott aber nicht. Gott möchte unser Herz. Und das ist dieses Prinzip Jerusalem. Und wir sehen also an dieser Stelle, wo der König Nebukadnezar vor Jerusalem steht, da kämpfen zwei Mächte miteinander. Damals ganz real, aber es ist ein Prinzip, was wir bis heute hin haben. Es gibt einen Kampf in dieser Welt zwischen dem Reich Gottes und dem Reich, was Gott nicht will. Und da stehen wir drin. Und das ist manchmal schwierig herauszufinden, wie muss ich mich verhalten, was muss ich tun. Und das Erste, was ich dabei sagen möchte, ist eben, dass wir unser Fasten, was wir auch haben, unsere 3 Tage Fasten, dürfen wir niemals als religiöse Übung verstehen. Als irgendwas, womit wir Gott etwas beweisen. Sondern es ist immer ein Ausdruck unseres Herzens, es ist immer ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Deswegen tue ich das. Wenn du das nicht aus Liebe zu Gott tust, dann lass es sein. Es bringt dir nichts. Es hilft dir nichts. Ganz im Gegenteil, es wiegt dich vielleicht eine falsche Sicherheit. Es geht weiter. Seinem obersten Hofbeamten Aschpenas befahl er, Nebukadnezar, der König, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen. Was war da oberflächlich, hä? Gesund sein, gut aussehen. Sie müssen gut unterrichtet sein, klug und begabt. Denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie die Sprache und die Literatur der Chaldäer oder in dieser Sprache und Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Das war natürlich ein genialer Schachzug von diesem Nebukadnezar. Der hat sich gedacht, statt meine Feinde zu unterdrücken, werde ich sie einfach integrieren. Und wir denken immer daran, Babel ist nicht nur eine Weltmacht damals, es ist ein Prinzip. Das funktioniert heute noch genauso. Das ist nicht immer so, dass dieses Prinzip, dieses antigöttliche Christen oder gläubige Menschen unterdrückt. Nee, das kann man auch viel feiner machen, viel einfacher machen. Wir integrieren sie einfach. Wir nehmen sie mit rein und bilden sie aus. Sie lernen alles das, was in unserem Reich so dazugehört. Dann vergessen sie irgendwann ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur. Denn damals hieß ja Literatur, nicht einfach nur irgendwas lesen, so wie heute Deutschunterricht, sondern das war die Literatur der Chaldäer. Da ging es um Wissenschaft, da ging es um Kultur. Alles, was man damals so wissen konnte, Bildung könnte man im Allgemeinen sagen. Das sollten die Jungen, die besten Leute lernen. Und auf die Art und Weise kommen sie nicht auf die Idee, irgendwie eine Revolution anzuzetteln oder dem König gefährlich zu werden. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aschpenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belsatzar oder Belsatschar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Auch das wieder ein perfider Schachzug von diesem Prinzip Babel. Da sind jetzt vier junge Teenager. Das müssen wir so sehen. Die waren 14, war Daniel vielleicht, 14, 15, um das Alter rum. Ja, wir sehen die immer so als die Helden der Bibel. Die waren immer schon alt mit großem Bart. Nee, die waren damals ganz jung. Ja, und auch noch leicht beeinflussbar, könnte man zumindest meinen. Die standen jetzt da und ihnen wurde ihre Identität genommen, ihre jüdische Identität. Denn in ihren jüdischen Namen schwang immer ein, oder da hörte man immer ein bisschen was von dem Namen Gottes, von Jahwe. Das klang da immer mit an, in einer Silbe. Und jetzt wurde ihnen dieser Name genommen und sie kriegten andere Namen, zum Beispiel, die hießen jetzt Hüter der verborgenen Schätze Beels, eines Gottes. Oder die Inspiration der Sonne. Oder die Göttin Sar. Oder Diener des leuchtenden Feuers. Also sie bekommen Namen, die jetzt nicht mehr den Namen Jahwe widerspiegeln, sondern den Namen irgendwelcher babylonischen Gottheiten. Auch eine ganz schön fiese Geschichte, auf die Art und Weise den Männern die Identität zu rauben, wer sie eigentlich sind. Und so konnte man sie gleich schon an die neue Religion gewöhnen. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Das muss ich kurz erklären. Damals musste man davon ausgehen, dass, wenn die Speisen des Königs gemeint waren, es war eigentlich üblich, dass diese Speisen vorher in besonderer Weise gesegnet wurden und etwas Besonderes davon den Göttern geopfert wurde. Es war also, hatte also viel mit einem Götzenkult zu tun. Das war das eine. Und zum anderen gab es damals bei den Juden klare Speisegesetze, was sie essen durften und was nicht. Es gab unreine Speisen und reine Speisen. Heute haben wir das nicht so. Damals galt das und das galt auch für die vier jüdischen Männer. Das heißt, sie mussten damit rechnen, bei den ganzen Essen und bei dem Fleisch, auch was sie bekommen, wird wohl was dabei sein, was unrein ist. Das heißt, wenn wir davon essen, versündigen wir uns vor Gott. Das ist also wirklich Sünde. Das muss man so deutlich sagen, weil heute denken wir, naja gut, Essen ist ja nicht so tragisch. Damals war das schon tragisch. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für Daniel hatte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, weil er selbst bestimmt hat, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aschpenas über ihn, Hanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuch es doch einmal 10 Tage lang und gib uns nur Gemüse und Wasser. Und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der jungen anderen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Die jungen Männer beschließen also zu fasten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Die verzichten auf ganz viele sehr gute, leckere Speisen von der Tafel des Königs. Damals hatte man noch nicht so ein Ernährungsbewusstsein. Man wusste jetzt nicht, dass vielleicht Obst und Gemüse, beziehungsweise hier nur Gemüse und auch Wasser sehr gesund sind, dass man sich damit gut ernähren kann. Das war nicht der Punkt. Das war kein Heilfasten, wo man nur gesunde Sachen isst oder kein Fleisch isst, wie wir das heutzutage nach Karneval machen. Sondern es ging wirklich darum, die jungen Männer wollten sich nicht versündigen. Und aufgrund ihres Glaubens verzichten sie auf Dinge. In diesem Fall auf Essen. Es gibt Dinge, die auch in unserer Gesellschaft gang und gäbe sind. Aber sie könnten unsere Beziehung zu Gott zerstören. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es in irgendwelchen Supermärkten Fleisch gibt, was irgendwelchen Götzen geweiht worden ist. Also ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Aber ich habe mir mal ein anderes Beispiel rausgesucht. Vielleicht trifft das für ältere Leute nicht so zu, vielleicht doch. Ich spreche jetzt mal zu Jüngeren. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man gemerkt, wurde immer wieder gesagt, oh, wir können gar nicht mehr feiern. Und wenn es dann mal ging, dann waren die Parks voll. Ich habe das mal in Stuttgart erlebt. Da war ich letztes Jahr im Sommer, da waren die Straßen zu. Die Leute saßen auf den Straßen, auf den Fußwegen auf dem Boden, haben ihr Bierchen getrunken. Damals war es auch noch relativ friedlich. Aber für die meisten jungen Menschen heißt Feiern nicht Zusammensein, Meet and Greet, so ein bisschen was trinken dabei oder essen, sondern für die meisten jungen Leute und auch ältere wahrscheinlich heißt Feiern Saufen. Und zwar saufen, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man besäuft sich. Wer kotzt zuerst? Ja, wer verträgt am meisten? Wer hat den schlimmsten Filmriss? Wer landet als Erster irgendwie im Gebüsch oder fährt gegen eine Mauer? Und danach kann man sich dann tagelang oder sogar wochenlang darüber unterhalten, wie cool das doch war. Boah, ich habe 2 Tage einen Filmriss gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Och, ich habe da 4 Tage, war mir schlecht. Und dann musste immer noch kotzen. Boah, cool. Ja, also das ist also Feiern. Ich überzeichne ein bisschen, aber vielleicht auch gar nicht so sehr. Stell dir mal vor, du gehst dahin, hast so eine Feier, du glaubst an Jesus und du sagst, nachdem du dein Bierchen getrunken hast oder einen Wein oder so, an irgendeinem Punkt, hoffentlich rechtzeitig, an irgendeinem Punkt, wo für dich dieser Punkt gekommen ist, sagst du dann, nee, danke, für mich nicht mehr. Ich kann das mit meinem Glauben nicht verantworten. Ja, die werden dich erstmal groß angucken und denken, du hast einen ganz originellen Witz gemacht. Ja, mit deinem Glauben nicht verantworten, hey cool, den Witz habe ich noch nie gehört. Bis sie dann merken, du meinst das ernst. Und dann mach dich auf ein paar Sprüche gefasst. Das gehört dann dazu. Aber wie wäre das denn mal, wenn du mal sagst, nee, danke, ich verzichte darauf. Und zwar nicht nur bei dieser Party, sondern die Bibel sagt nichts gegen Alkohol, aber sie sagt was gegen Saufen, gegen besinnungslos Saufen, gegen sinnloses Saufen. Und du sagst einfach, nee, darauf verzichte ich mein ganzes Leben lang. Es gibt ein lebenslanges Fasten. Es gibt Dinge, auf die können wir lebenslang oder können wir, sollten wir lebenslang verzichten. Wir haben zwar alle Freiheiten im Neuen Testament, auch vom Fasten. Wir müssen ja nicht fasten, aber es wird uns nahegelegt. Paulus sagt mal, mir ist alles erlaubt, ich darf alles machen. Aber er erkennt auch, nicht alles tut mir gut. Und nicht alles fördert meine Beziehung zu Gott. Es gibt Dinge, die meine Beziehung zu Gott kaputt machen. Da würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, das ist jetzt Sünde. Aber wenn etwas meine Beziehung zu Gott zerstört, ist es Sünde. Denn Sünde heißt Trennung von Gott oder Zielverfehlung. Und wenn mich das von Gott trennt, ist das Sünde. Egal, ob das eigentlich nicht verkehrt ist. Aber wenn nicht das von Gott trennt, ist es für mich Sünde. Und dann muss ich darauf verzichten. Unter Umständen mein Leben lang. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Über was kann ich denn lebenslang fasten? Du verzichtest einfach mal auf ein paar Dinge. Du hast einen anderen Lebensstil. Und du sagst dann nicht, wie man das auch gerne machen kann, nee, danke, mir reicht's oder ich mag das nicht so zu viel zu trinken oder mir schmeckt das jetzt nicht mehr oder ich habe gerne noch die Kontrolle über mein Leben. Nee, sag doch einfach, nee, aufgrund meines Glaubens mache ich das nicht. Sag das doch mal so deutlich, ja, damit du mal aneckst, damit Leute mal wissen, wo sie dran sind an dir. Ich faste zu viel Alkohol, mache ich einfach so und das mache ich mein ganzes Leben lang. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Die jungen Männer sehen natürlich nach 10 Tagen besser aus als alle anderen. Und so dürfen sie 3 Jahre lang diese Spezialfastenkost genießen, nämlich nur Gemüse und Wasser, während die anderen alle Leckereien haben, die man sich noch vorstellen kann. Und natürlich sahen diese 4 jungen Männer am Ende besser aus als alle anderen. Sie waren die Besten der Besten. Sie hatten die beste Ausbildung genossen. Sie waren auch noch gut da drin. Und sie kriegten richtig hohe Posten, politische Ämter. Die waren richtig fit. Aber ich möchte einen Punkt bei dieser ganzen Geschichte noch rausarbeiten. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es gibt diese Macht Babel, dieses Prinzip Babel auf der einen Seite und das Prinzip Gottes Reich auf der anderen Seite. Und wir haben das da ja schon gemerkt, wie der König so ganz raffiniert versucht hat, die jungen Männer immer wieder zu betören, auf seine Seite zu ziehen, einzuwickeln, zu manipulieren. Und warum haben die jungen Männer nicht schon viel früher dagegen angekämpft? Es gab doch viel Grund zu sagen, Augenblick mal, du hast unsere Stadt, unser Land besiegt. Du führst uns hier als Verbannte in deine Stadt. Wir werden dir nicht dienen. Dagegen stehen wir auf, wir leisten Widerstand. Aber das war nicht ihr Kampf. Das war nicht das, wofür sie kämpfen wollten. Und deswegen sage ich als dritten Punkt, überleg dir ganz genau, was deine Kämpfe sind. Und welche Kämpfe vielleicht nur Ablenkung sind von deinem eigentlichen Ziel. Es gab ja noch viel mehr Möglichkeiten da, als dann ihre Namen ausgetauscht wurden. Das finde ich schon ein hartes Ding. Ja, jüdische Identität wurde ihnen weggenommen, Namen, wo Gott Jahwe vorkommt, und stattdessen werden dort Götzen in diesen Namen genannt. Und sie kriegen diese Narben, sie können nichts dagegen tun. Und sie wehren sich nicht dagegen, sie kämpfen nicht dagegen an, weil das nicht ihr Kampf war. Daniel hat sich sein Schlachtfeld sehr gut ausgesucht. Er hat gesagt, ich kämpfe nicht gegen solche Dinge. Das wäre, als wenn ich mit denselben Methoden dagegen kämpfe, die ich eigentlich bekämpfe. Ja, ich kämpfe nicht mit den Mitteln Babels gegen all diese Dinge. Ich hab ein anderes Prinzip, ich bin ein anderer Mensch, ich kämpfe anders. Und ich kämpfe auch gegen andere Dinge. Nicht alles, was so wichtig scheint, ist wirklich so wichtig. Oder auch später dann dieses 3 Jahre lang unterrichtet werden in der chaldäischen Kultur. Da könnte man auch sagen, nee, das ist absolut heidnisch, damit wollen wir nichts zu tun haben, Widerstand. Tun wir nicht. Aber das war nicht ihr Kampf. Und sie hatten noch nicht mal im Sinn, eine Revolution anzuzetteln, eine politische Revolution. Ich behaupte heute, es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, politische Revolutionen anzuzetteln. So wichtig sie auch zu sein scheinen und so viel Gerechtigkeit auch auf dieser Welt ist. Ich glaube nicht, kann man darüber streiten, aber ich sage das heute mal, ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe als Christen ist, sich auf diesen Kampf einzulassen. Denn die Revolution frisst ihre Kinder. Ich kämpfe auf die Art und Weise mit Mitteln dieser Welt, mit den Mitteln Babels. Und das Reich Babel, das stand auf und ist wieder untergegangen. Heute ist Babel ein Trümmerhaufen. Ja, alle großen Reiche standen auf und dann kam ein anderes großes Reich, die haben die dann wieder gefressen und wieder umgebracht. Und teilweise die Könige damals in Babylon, die wurden gegenseitig von Familienangehörigen gemeuchelt und umgebracht. Man versucht es dann besser zu machen, man denkt, der ist schlecht, der König, der muss weg, kommt ein neuer hin, der ist auch nicht besser. Das wird eine Revolution gestartet, am Ende sind die Revolutionäre diejenigen, die geköpft werden. Wir kennen das aus der Geschichte. Wir kämpfen mit Methoden Babels gegen irgendwelche Dinge, was gar nicht unsere Aufgabe ist. Und Daniel wusste, was seine Kämpfe sind. Er hat nicht vorgehabt, eine Revolution anzuzetteln. Er hätte ja auch die Situation nutzen können und sagen, oh, Gott tut uns hier eine Tür auf, wir kommen an den Königshof, super. Wir gehen jetzt an die strategisch wichtigen Punkte. Und wenn wir da sind, dann übernehmen wir den Laden hier. Ja, dann machen wir eine Revolution, dann unterwandern wir die Politik und dann kann der König mal sehen, was er sich da angeschafft hat mit uns. Machen sie nicht. Sie dienen diesem heidnischen, antigöttlichen König treu. Man sollte es kaum glauben. Sie kämpfen nicht dagegen an. Aber als es darum ging, sich selbst zu versündigen vor ihrem Gott, da machen sie einen Schnitt. Und zwar einen ganz klaren Schnitt und riskieren alles dadurch. Wenn es um ihre persönliche Glaubensfreiheit geht, um ihre persönliche Beziehung zu Gott, da wird gekämpft. Und zwar ohne Abstriche. Und das ist interessant. Gehen wir mal in unsere heutige Zeit. Als Älteste haben wir versucht, die Corona-Maßnahmen aus unserer Gemeinde rauszuhalten. Man kann darüber trefflich streiten und ganz unterschiedlicher Meinung sein, aber wir haben gesagt, das ist nicht unser Kampf. Das ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, über die Maßnahmen der Regierung zu streiten oder zu überlegen, ob wir uns an die Maßnahmen halten sollen oder nicht. Es wurde uns schon auch letztes Jahr schon auch mal von der einen oder anderen Stelle nahegelegt, komm, Masken, vergiss es, das bringt doch sowieso alles nichts, wir sind doch Christen und wir können zeigen, dass wir Gott vertrauen. Nein, wir haben uns dazu entschlossen, wir haben gesagt, nee, das sind die Vorgaben der Regierung und die halten wir ein. Ja, wenn die Regierung Unsinn verlangt, dann halten wir sie trotzdem ein. Weil unsere Glaubensfreiheit nie gefährdet war. Während Vereine, Clubs, Diskotheken, Bordelle alle geschlossen waren, was war frei? Was war möglich? Gottesdienste. Ja, mit Maske. Mich nervt die auch. Aber es hindert mich nicht daran, meinen Glauben zu leben, meinen Glauben auszuleben und froh zu bekennen in dieser Gesellschaft. Und deswegen haben wir als Älteste gesagt, das ist nicht unser Kampf. Es gibt was viel, viel Wichtigeres, wofür wir als Gemeinde stehen. Nämlich Menschen für Jesus gewinnen. Wir wollen Jesus feiern, wir wollen Jesus bezeugen, wir wollen Jesus nachahmen. Es geht darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist unser Kampf. Wenn ich aber als Gemeinde anfange, jetzt zu streiten oder auch über die politischen Parteien streite, könnte man ja auch machen. Wer macht jetzt besser? Die C-Parteien oder die linken Parteien oder die rechten Parteien? Ich kenne Leute, die sind Christen und die sind in allen der Parteien. Ja, wer hat denn jetzt recht? Wer macht es denn jetzt richtig? Ich sage ja nicht, dass man sich da nicht betätigen darf. Ich sage nicht, dass man da keine Meinung hat. Aber für uns als Gemeinde ist das nicht unser Kampf. Es ist nicht meine Aufgabe als Pastor, euch zu Impfgegnern oder zu Impfbefürwortern zu machen. Das ist nicht mein Job. Es ist mir, ich sage mal in Anführungszeichen, es ist mir egal. Ich stehe für meinen Gott ein. Ich kämpfe für Jesus. Das ist mein Kampf. So wie Daniel wusste, was sein Kampf ist. Und all die anderen Dinge, die waren nicht gut, die waren schlecht. Die haben Jahrzehnte unter einer Fremdherrschaft gelitten. Daniel hat gefastet und gebetet, um zu erfahren, wann können wir denn endlich wieder zurück in unsere Heimat. Gott, wann zeigst du dich denn wieder als der starke Gott? Wann wird dann wieder deutlich, dass wir dein auserwähltes Volk sind? Das war wirklich schwierig. Nicht nur 3 Wochen lang, sondern Jahrzehnte. Die Geschichte mit Daniel in der Löwengrube, die ich heute nicht erzähle, da war Daniel 80 Jahre alt und er war immer noch da. Ja, da war sein Leben lang im Prinzip unter dieser Fremdherrschaft mit diesen Götzen. Und sie wurden durch ihn auch nicht abgeschafft. Er konnte diese Kultur damals nicht verändern. Er hatte wohl Einfluss auf manche Dinge. Aber insgesamt hat er dieses Prinzip oder diese Politik nicht verändert, weil das nicht sein Kampf war. Lass uns doch überlegen, was sind unsere Kämpfe? Was ist das, wo Gott uns zu berufen hat? Und gerade in der Fastenzeit können wir uns wieder neu darauf besinnen. Augenblick mal, wo setze ich eigentlich meine Zeit ein? Wofür verschwende ich auch viel Zeit und Energie und Gedanken, die ich eigentlich ganz anders für Gottes Reich einsetzen könnte? Was wäre vielleicht alles möglich in der Gemeinde, im Reich Gottes, wenn ich die Energie, die ich verwende, um auf die Politik zu schimpfen, wenn ich die mal anwenden würde, um für die Gemeinde zu beten, zu arbeiten, zu kämpfen, einzuladen, wie auch immer. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Berufung als Christen nicht verfehlen. Und auch da kann uns Fasten helfen, weiterzukommen oder Klarheit zu sehen. Das wünsche ich uns eigentlich. Ich darf das Lobpreisteam schon bitten, nach vorne zu kommen. Überlege dir genau, welche Kämpfe du kämpfen sollst und welche Kämpfe eine Ablenkung oder ein Ablenkungsmanöver des Teufels sind. Der will dich manchmal auf Nebengleise schieben. Und du kämpfst, und es ist auch ein scheinbar wichtiger Kampf. Aber es ist nicht der Kampf, den Gott für dich vorgesehen hat. Und du reibst dich auf, es raubt Kräfte. Es gibt Gemeindevorstände und Leitungen, die sind zerstritten, weil sie alle unterschiedliche Meinungen haben über irgendein politisches Thema. Und das Eigentliche kommt zu kurz. Wir wollen als Gemeinde nicht kraftlos sein, sondern wir wollen in der Kraft Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, nach vorne gehen. Wir wollen die guten Werke tun, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Und deswegen fasten wir, um das zu sehen, um das herauszufinden, was sind denn die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, was sind denn unsere Kämpfe. Wir fasten nicht aus einer religiösen Tradition, sondern aus Liebe zu Gott. Das ist uns wichtig. Es gibt Dinge, auf die verzichten wir ein Leben lang, weil es sich mit unserem Glauben nicht vereinbaren lässt. Und wir überlegen uns genau, wo wir eigentlich unsere Kraft und Zeit investieren. Was sind unsere Kämpfe und was sind sie nicht? Und ich wünsche uns, dass wir alle da Klarheit haben, wenn wir sie noch nicht haben, dass wir sie gewinnen, jetzt auch in der nächsten Fastenzeit. Ich lade euch ein, in der nächsten Woche darüber nachzudenken und Gott zu bitten, dass er euch Klarheit schenkt. Was ist eigentlich meine Berufung? Was soll ich eigentlich tun? Oder auch, wofür soll ich eigentlich beten? Wir beten manchmal für alles Mögliche, was gar nicht wichtig ist. Aber was will denn Gott? Was sind denn unsere Kämpfe? Was sind denn die großen Herausforderungen? Was ist denn das, was wirklich zählt? Unser Leben geht so schnell vorbei. Ich hatte mal eine Predigt gehalten, was ist dir wichtig? Ja, was ist uns denn wichtig am Ende unseres Lebens? Dann ist die Zeit rum. Haben wir sie genutzt? Was sind deine Kämpfe? Gottes Segen. Amen.